Ist der Schreibblock dich manchmal auch, also ist es nicht manchmal auch besser, den Schreibblock wegzulassen, einfach weil man dann wieder näher an seinen Interviewpartner herankommt?
Ja, das ist dann ein Problem. Es gibt so Situationen, glaube ich, also sozusagen so Situationen in Kneipen, wo man sozusagen, wir haben ja vorhin darüber geredet, stellt man sich als Journalist vor, wo man irgendwie schon klar ist, hier ist, ich bin Journalist, aber der Moment, wo man anfängt mitzuschreiben, ist dann nochmal ein entscheidender anderer Moment, der verändert Situationen. Noch schlimmer sind, glaube ich, Diktierräte. Viele Leute verändern sich dann sozusagen, gerade einfache Leute, wenn man anfängt, ein Diktierrät rauszuholen, die fangen an, anders zu reden. Deswegen bin ich auch nie sozusagen zum Fernsehen gegangen, weil Fernsehen für meiner Meinung nach irgendwie komplett Situationen zerstören kann. Weil Leute völlig anders reden, wenn sie plötzlich ins Fernsehen kommen. Und ja, also ich denke schon über den Moment nach, wie hole ich den Blog raus, je nachdem wie schwierig die Situation ist, so selbstverständlich wie möglich, irgendwie an einem bestimmten Punkt irgendwie, weil das sind immer wieder, erinnert die Leute immer wieder, oh, hier ist ein Journalist, sozusagen, das, was ich jetzt sage, hat irgendwie eine Bedeutung, es sollte schon irgendwie fließend sein, aber es ist nicht so, dass jetzt sich an bestimmte Punkte kommen und sage, jetzt stecke ich den Blog mal weg. Das eher nicht.
Es gibt Situationen, die gar nicht draußen haben, also gerade wenn sie diesen Gordon so beschreiben, na, sie rennen ja nicht mit ihm da vor die Haustür und schreiben die ganze Zeit mit, er sucht da irgendwie den Hintereingang oder so, oder na, seine Frau, die ihn überströmt, die Tür öffnet, ich denke mal, dass
sich
festsetzen und die man das halt irgendwann später nochmal kurz in Stichwort dann aufschreibt. Oder so,
ja, also es gibt natürlich, ich habe ein ganz gutes Kurzzeitgedächtnis. Vielleicht nicht so wie Truman Capote, der hat ja mal gesagt, er kann irgendwie dreitägige Interviews abrufen. Bezweifle ich ein bisschen. Man muss dann schon nach, also ich versuche dann nach Lücken zu suchen, in denen ich diese Dinge aufschreiben kann. Also wenn ich merke, diese Szene ist wichtig, versuche ich mir möglichst zeitnah eine Situation zu schaffen, in der ich die Szene beschreiben kann. Also diese Möglichkeiten gibt es, wenn ich spreche. Manchmal ist es so, dass man sich auch irgendwie auch einfach auf Toilette gegangen bin, um Dinge aufzuschreiben, weil wir zu schnell gehen. Ich habe mal ein Porträt über Udo Lindenberg geschrieben, da saß ich die ganze Zeit weitgehend auf dem Notsitz seines Porsches und der ist ziemlich rumpelig gefahren, der konnte kaum noch Dinge lesen und wieder viel erzählt und wieder habe ich dann bin ich erstmal 10 Minuten aufs Klo gegangen, als wir dann in irgendeiner Kneipe waren und habe ich schon versucht, dann mir Sätze, die mir wichtig scheinen, irgendwie richtig einzuhämmern.
Wofür ist das Band eigentlich wichtig? Ist ja doch sehr aufwendig, das alles abzuschreiben.
Aber es hat auch wirklich Vorteile, wenn man sich in Gesprächen gerade auf das Gespräch selbst konzentrieren kann, wenn man dem Band denn traut. Ich hatte am Anfang auch extreme Vertrauensprobleme in diesen Maschinen. Hab dann eigentlich nur die Hälfte auf diese rote Lampe geguckt oder Angst, dass die Kassette nicht umdreht und so weiter und habe dann trotzdem alles mitgeschrieben, aber es hat, wenn man dann anfängt, wenn ich über diese Steinungen weg bin, dann kann man sich wirklich anders auf das Gespräch konzentrieren und man kann während des Abschreibens sich auch überprüfen und merken, wo man Fehler macht. Also ich mache Fehler in Gesprächen, ich höre manchmal nicht richtig zu, und ärgere mich dann anschließend, dass ich diese Fragen nicht gestellt habe, wo sich mir ein Gesprächspartner irgendwie an irgendeiner Stelle öffnet, wo ein Widerspruch da ist und ich offensichtlich nur an die nächste Frage gedacht habe. Dafür ist das, glaube ich, auch gut. Und in Amerika war es für mich am Anfang sehr, sehr wichtig, weil ich natürlich mit der Sprache, mit vielen Wendungen sozusagen noch Schwierigkeiten hatte und die mir dann anschließend übersetzen konnte, von meinen Kollegen helfen lassen konnte dabei. Habe ich also sehr, sehr viel mit dem Band gearbeitet. Erst recht, wenn ich in den Süden gefahren bin, von Amerika. Ja.
Ich wollte nur wissen, wann der Fotograf bei Ihnen dabei ist. Kommt der später? Oder zum Beispiel bei dieser Prostituierten, war der dann dabei?
Ja, der war dabei.
Der Fotograf verändert ja
die Absolut. Auch ja, aber der war dann die ganze Zeit dabei. Der Ruf eilt mir voraus, dass ich schwierig bin im Umgang mit Fotografen, weil ich die auch relativ spät erst irgendwie dabei habe, weil ich fühle mich allein eigentlich wohler und das kann aber auch zu so einer Art Barriere werden. Wann ist der Moment, dass der Fotograf dazu kommt? Bestimmte Dinge verpasst er einfach, weil er nicht dabei ist. Und in dem Fall war das sehr schön. Mit dem Kollegen habe ich die ganze Zeit eigentlich zusammengearbeitet. Der war immer dabei. Wir waren auch zusammen auf dieser Insel. Das schweißt natürlich auch zusammen, wenn man auf so einer Insel ohne Strom und allem Möglichen schläft und im Prinzip irgendwie die Dosensuppen ist, die Mr. Blue irgendwo aus dem Schutt geholt hat. Und insofern gab es damit überhaupt keine Probleme. Wir waren eigentlich immer zusammen. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, so zu arbeiten, wenn man einen Fotografen gefunden hat, mit dem das geht. Und es gibt ja viele wirklich sehr, sehr gute und Kollegen, die nicht stören. Schwierig ist dann immer, wenn der Assistent dabei ist und die Lichtanlage und da wird es oft problematisch, weil dann die Situation irgendwie verändert wird. Oder wenn Fotografen anfangen, Fragen zu stellen, Dinge zurechtzurücken im Gespräch, ist auch so eine Situation, habe ich natürlich erlebt. Und das ist kompliziert. Dann werde ich so bockig irgendwie im Gespräch und irgendwie verspannt dann irgendwie total. Ja, aber meistens habe ich gute. Also ich, im Grundsatz zu beschreiben, wenn ich jetzt hier in Deutsch, in Amerika ging es teilweise ja nicht anders. Ich musste mit Fotografen schon losfahren, weil wir zusammen gereist sind. Hier in Deutschland, als ich diese Geschichte über Bremen zum Beispiel gemacht habe, von der ich vorhin erzählt habe, war ich die ersten zweimal total ohne Fotografen da. Und als ich mit jetzt über die andere Geschichte mit Ulrich Mühl zum Beispiel in Los Angeles, und da habe ich den Fotografen da erst kennengelernt, das war der Sohn von Mühl, der dann fotografiert hat und praktisch gewonnen, diese Geschichte zu fotografieren. Und das war sehr noch von Vorteil, weil der natürlich irgendwie mich dichter angemacht hat an den Gegenstand. Ja, bitte?
Ich wollte nochmal eine Frage zum Verrat stellen, weil ich glaube, an dem Punkt kommt man ja manchmal oft, auch wenn man schreibt, dann aus diesem Wust etwas raus. Auch das Weglassen ist Verrat, auch das Zusammenmontieren. Wie wird man den Leuten noch gerecht? Also, den Beschriebenen. Ich weiß, man wird es, aber wann wird
es? Also, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, es ist ein Anschreiben gegen irgendwie eine. Gegen so ein Ideal. Also die Tatsache, dass, also zu dem Beruf, sozusagen, wie gesagt, haben wir geredet, ist ein vermessener Beruf, das heißt, man muss irgendwie auch demütig sein und muss irgendwie klar sein, dass es Missverständnisse gibt und man, ja, also ich hoffe, dass man je älter man wird, desto gerechter kann man werden. Aber es Ob ich den Leuten gerecht werde, das ist sozusagen wirklich eine hypothetische Frage. Das ist, es steht immer ein Leben dagegen, total ein Leben. Und ich sehe sie im besten Fall 3 Wochen oder 4. Und rede mit Leuten, die sie kannten, irgendwie aus verschiedenen Lebensphasen und da formt sich ein Bild zusammen. Genau, was länger ist. Also das ist eine Sache, die ich ganz oft mache, dass ich versuche, wenn ich ein Porträt schreibe, Leute zu treffen, die aus anderen Zeiten, aus anderen Zusammenhängen kennen.
Kleine handwerkliche Frage. Also jetzt gerade in der zweiten Geschichte, in der ersten Geschichte nicht so, aber auch da gibt es so sehr, sehr lange Zitate, da stellen sich so Leute vor. Also bei Gordon stellt sich vor, ich glaube, seine Frau erzählt dann auch irgendwann. Und hier in der ersten Geschichte erzählt dann auch JP über seine erste persische Frau. Ich glaube, das ist ja bewusstes Stilmittel. Ne? Sind das dann eingedampfte? Also es wirkt ja immer wie so ein Redefall. Wie sagt man? Wie so ein Wasserfall. Ja? Ist das dann so was Eingedampftes? Oder haben die das wirklich dann auch so gesagt?
Es gibt sozusagen gesagt worden, es gilt ja gleich wie vorhin, sozusagen auch Zitate sind Material natürlich. Ne? Also man kann ich verändere jetzt nicht innerhalb des Zitates oder so. Aber wenn ich jetzt sozusagen, ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich sozusagen 2 Stunden mit jemand rede und aus diesem Gespräch bleibt ein Zitat übrig und dieses Zitat taucht zwischen 2 Beobachtungen auf, dann ist ja irgendwie klar, dass auch dieses Zitat irgendwie einen Zweck dient und womöglich nicht dieses gesamte Gespräch widerspiegelt. Ne? Also es, das sind so vermeintliche Objektive. Deswegen sind so auch diese ganze Abstimmerei mit den Zitaten irgendwie in gewisser Weise lächerlich, finde ich. Aber die Dinge sind so gesagt worden. Bei Gordon hatte ich ein Band, sozusagen, da habe ich lange Abschriften von Gesprächen und dann sagt er an bestimmten Dingen. Also ich nehme jetzt keine Wörter aus dem Satz raus oder so. Es ist natürlich, die sind ohnehin schon von mir übersetzt, das heißt, dadurch wahrscheinlich leicht verändert. Und sie werden natürlich auch durch den Kontext irgendwie, in dem sie erscheinen, definiert. Und sie sind verkürzt, also sozusagen, sie sind ihres Umfeldes beraubt, in dem sie gesagt worden, oft. Das heißt, sie sind nur eine weitere Art von sozusagen, von mir sozusagen Leute zu beschreiben. Ich wähle sie ja da noch auch aus.
Herbert? Ja, mir in den Parteien, die du vor dem Workshop so umgeschickt hast, da schreibst du vom Ordnungs- und Gestaltungsprinzip und dass die Sprache sich allein fügt in den dialektischen Zusammenhang zwischen Inhalt und Form folgen. Finde ich ja erstmal recht klug. Ich kann nicht ganz verstehen, was du damit meinst.
Ich auch nicht. Ich wollte bloß möglichst viele Leute in meiner Seminar kommen. Nee, aber ich glaube wirklich, es gibt sozusagen dialektische Gesetz von Inhalt und Form. Das heißt, dass die Form vom Inhalt abhängig ist. Und wenn man schreibt, glaube ich, merkt man das. Es gibt einfach Dinge, die man nicht schön beschreiben kann, glaube ich. Und wo man sozusagen diesen Erzählton verlässt, wo sich die Sprache irgendwie verweigert. Und das ist bei mir oft so, wenn ich wenig Zugang zu Dingen habe, die ich beschreibe, merke ich, wie meine Sprache sich irgendwie verweigert, diese Dinge zu beschreiben und schlecht wird und oberflächlich wird und klischeehaft wird und so. Und das ist im Wesentlichen, was ich damit ausdrücken wollte. Und ich habe ja schon 2-3 Texte geschrieben, zu DDR-Zeiten. Und wenn man mal einen Text darüber schreibt, wie eine Zahnflankenschleifmaschine funktioniert irgendwie, von der man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, dann merkt man sehr deutlich, dass die Sprache total verweigern kann dem Schreiber irgendwie. Und dieses andere, es gibt ja sehr, sehr viele dialektische Verhältnisse, das andere ist sozusagen das Wesentliche, das im Einzelnen zu finden, das ist, glaube ich, noch viel wichtiger. Das berührt eben auch das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Also ich wähle so Szenen zu finden, die irgendwie diese Geschichte erzählen, die repräsentativ scheinen für das, was man erlebt hat, glaube ich. Und das sind diese wenigen Dinge, die ich in diesem Teaser, wurde das genannt, benutzt habe. Freut mich, dass das schlau geklappt hat. Jetzt muss ich eine ziemliche Enttäuschung sein, oder?
Ja. Gleichzeitig ist das ja auch schwierig mit diesen symbolischen Handlungen oder Momenten, die man aufschaltet. Es gibt ja Situationen, für mich ist das immer so ganz furchtbar, wenn ich in den Texten, jetzt habe ich keine gefunden, aber wenn man eine Situation findet, die wieder zu symbolisch ist.
Klar,
das gibt es ja auch.
Absolut, ja.
Also man muss ja praktisch eigentlich Situationen, die zu gut passen, eigentlich dann auch schon wieder meiden. Also das ist ja noch schwieriger. Und eine zweite Frage, die sich eigentlich daran anschließt, es gibt eigentlich der schönste Satz aus beiden Texten, ist gar nicht von ihm, der ist von diesem Typen da, manchmal denke ich, das Leben hat viel mit Ausschmückung zu tun. Ganz groß. Und es ist eigentlich die Frage, die sich da anschließt, wie viel Ausschmückung verträgt eigentlich eine Reportage? Also wie viel schreibt man eigentlich, was gar nicht sozusagen im strengen Sinne zum Inhalt gehört, sondern eben dem berühmten Hund, der eben sozusagen
ist. Ich finde, da bin ich ziemlich sicher, dass alle sozusagen, dass Ausschmückung grundsätzlich Texten schadet. Und dass man das fast immer liest. Also wenn man anfängt, Texte zu schminken, finde ich, man merkt sozusagen, das ist auch das, was man, finde ich, ich habe ja auch ein Porträt mal über Tom Kummer geschrieben, was man an Toms Texten auch gemerkt hat, fand ich damals. Hat mich damals irgendwie, dass sie irgendwie Angebertexte waren. Ne? Und wenn man zu sehr sozusagen mit den Bildern ballert und so weiter, dann nervt mich das irgendwie. Und das merkt man, das liest man Texten an und die also ich lasse mich eigentlich immer lieber sozusagen von den Szenen irgendwie mitreißen. Ne? Das muss daraus wechseln. Aber ich finde eben doch sehr schön, dass sie das aufgefallen ist, weil das, glaube ich, damit zu tun hat, mir war das gar nicht so bewusst, weil ich war ja auch weit weg, aber ich habe jetzt, dass ich diesen Text ausgewählt habe von zwei Kollegen, die sagten, du hast die aber ganz schön fertig gemacht, wie ging denn das überhaupt, wie kannst du damit leben, die drei Jungs da auf der Insel. Für mich aber haben die, genau wie sie das irgendwie gesagt haben, irgendwie auch extrem viel, vor allen Dingen Mr. Blue, also den mochte ich total, das ist irgendwie für mich irgendwie auch ein lebensweiser Mann. Ich bin Traveler, die Welle hätte mich immer erwischt. Irgendwie. Das ist fast so ein Satz, den man nach drei Joints irgendwie wahrscheinlich sagt, aber der hat mir auch diese Art, wie der Spiegel liest, das kommt mir irgendwie sehr nah an, dass man irgendwie so einen Spiegel 5 Jahre liegen lassen kann und immer den Eindruck hat, man hat überhaupt nicht verpasst, wenn man den wieder rausholt. Das stimmt für mich.
Aber JP ist schon unsympathisch.
JP ist eher hart. Also mich, das sind auch Momente, wie er vor allen Dingen es entscheiden, also der hat auch Momente, wo er sozusagen, ich habe jetzt einen richtig moralischen, als er sozusagen da seine oder wie er in dieses Haus reingeht und da ist es praktisch nichts mehr und holt so ein paar armselige Sachen aus, aber er hat eben Momente auch die sozusagen brutal sind und die sozusagen, als er so zum Beispiel den Koffer von der Schwedin mitnimmt, einfach das Ding abreißt, das sind Momente, wo ich selbst als Reporter irgendwie geschockt war, also wo man so richtig Gänsehaut kriegt. Und auch die.
Deswegen finde ich diese Bemerkung auch ganz gut, die vorher als Fehler als hier selbst
genau. Gemeint
wird. Das ist
irgendwie unter Schock steht.
Und das sind auch normale Menschen irgendwie auf der Insel, die irgendwie sagen, vielleicht steht er noch unter Schock.
Genau, deswegen, das ist halt so eine klassische auch vielleicht Funktion, um das abzumildern, weil der natürlich auch viel verloren hat und so weiter. Trotzdem liest es sich jetzt seltsam, finde ich. Genau, und auch die Szene mit seiner Frau, irgendwie wie er seine Frau vorführt, irgendwie, die fand ich auch ganz, ganz furchtbar.
Darf ich da mal was dazu sagen, weil das jetzt gerade so passt? Also, die lebt ja von diesem Reinkriegen in die Leute und zu zeigen, wie du meinst, dass es
interessiert. Ein Wasser?
Ja, ein Wasser bekommen? Dass die da alle tot in seinem Wohnzimmer lagen und so, das ist ja schon klar. Also, aus deren Perspektive alles erzählt. Aber die Welt, die man da also erlebt, die begrenzt sich damit natürlich. Also, ihr Blick stellt sich auch an Grenzen. Also, das ist zum zweiten Mal, dass die Menschen mit Thailänderin, die irgendwie keinen Namen hat, oder man weiß nicht genau, ob sie jetzt einfach Ja heißt oder nicht. Da habe ich mich gefragt, man sich eigentlich nicht für die Frauen interessiert. Und man die auch mal fragen kann, wie die diese Typen finden, oder ist das sozusagen der Witz, dass man die Welt damit auch dann enden lässt? Also, dass man diese Schranke von denen nicht von der anderen Seite durchbricht und mal fragt. Die anderen, die
es
sehen, zum Beispiel.
Also, ich verstehe das, ja, ich verstehe die Frage. Genau, das ist womöglich eine Schwachstelle des Textes, kann sein. Aber ich habe. Ich habe mich schon, ich war sehr bei den Männern da. Mhm. Also, ich war sehr in dieser Männerwelt und habe die Männer beschrieben und deswegen vielleicht die. Laufen die sozusagen die Frauen immer nur durchs Bild. Kann schon sein.
Das fand ich übrigens, war auch bei der zweiten Geschichte der Fall. Da gibt es eine Stelle, da treffen sie dann die 23 Jahre jüngere Frau und die wird mit einem Satz beschrieben, sie ist 23 Jahre jünger, vollbusig, blond, Punkt. Also sehen Sie eine Gefahr, dass man Menschen in Texten anders behandelt, die man entweder nicht ernst nimmt oder die einem unsympathisch sind? Also ich fand in dem thailändischen Text, da gab es so 2, 3 Sätze, die stachen richtig heraus, wo man richtig, oder wo ich zumindest rausgelesen habe, die konnten sie wirklich auf den Tod nicht leiden. Also zum Beispiel JP, da weicht die Luft aus dem dicken, zufriedenen Gesicht und Ollis kleiner, betrunkener Kopf kreist ratlos auf seinen schmalen Schultern. Das sind ja Sätze, die würden sie zum Beispiel über Angela Merkel nicht schreiben.
Wahrscheinlich nicht, nee. Obwohl, man muss sich mal Angela Merkel in diesen Sätzen vorstellen. Natürlich gibt es Leute, natürlich gibt es Leute, die sympathisch oder unsympathischer finden. Und die größere Gefahr besteht eher, glaube ich, darin, dass man die Perspektive sozusagen, diese Funktion von der Kiki, glaube ich, war ja, die hatte in dem Fall, glaube ich, eine Funktion, weil sie, sozusagen, weil ihre Eigenschaften, glaube ich, weil ich die Eigenschaften beschrieben habe, glaube ich, die für George Gordon wichtig waren. Der hat, glaube ich, nach so einer Trophy-Wife gesucht, sozusagen, die bestimmt, nach bestimmten Dingen sozusagen seine Frau noch rausgesucht. Und deswegen ist die so beschrieben, glaube ich. Natürlich ist besteht da die Gefahr, dass sozusagen das meine Perspektive auf sie sein könnte oder die Dinge. Aber es, wenn ich mich richtig erinnere, und das würde ja auch für mich sprechen, ist es eher sozusagen so, dass sie Gordon charakterisieren soll. Und manchmal sozusagen, wenn man diese Texte, natürlich sind die auch für mich, diese Möglichkeiten, vor allem Olli da, der Zweite, der ist mir schon extrem unsympathisch gewesen, muss ich sagen. Der da in diese, genau, klar. Und vielleicht lasse ich Luft aus und vielleicht sozusagen, wenn die jetzt ihres Kontext beraubt ist, so wie sie klingen, sie auch nicht besonders elegant, sondern schon ziemlich hart. Und vielleicht ist es ein Ausdruck sozusagen dieser Antipathie, die ich da empfunden habe.
Ich empfinde das nicht so stark, aber ich finde, dass sie immer auch eine positive Eigenschaft haben. Also der JP hat ja auch die Verantwortung für die fremden Kinder sozusagen seiner Art. Das sind schon, finde ich, ambivalent. Selbst die unsympathischer sind. Und mich stört es nicht so, muss ich verstehen.
Sehr schön.
Ich hätte noch eine ganz dumme Frage. Wie stellt man eigentlich Nähe her zu Leuten, zu allen möglichen Leuten? Also wie gehst du davor?
Ne, sozusagen, indem man nett ist. So wie ich versuche, Nähe herzustellen. Also ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin irgendwie nicht Wallraff, aber es ist natürlich so, dass ich bewege mich in verschiedenen sozialen Milieus, ne, und versuche schon irgendwie in diese Milieus auch zu passen. Ich weiß nicht, ob ich anfange anders zu reden, aber wahrscheinlich fange ich sogar anders zu reden. Ich möchte eigentlich, dass die Leute Vertrauen zu mir haben, Vertrauen entsteht, glaube ich, über Sympathie. Einerseits über Sympathie und andererseits auch darüber, dass man jemanden harmlos findet, glaube ich. Also das macht in Amerika teilweise die Arbeit leichter, weil die erstmal, glaube ich, grundsätzlich ein ganz anderes Verhältnis zum Journalismus und zur Presse haben als die Deutschen, die immer gleich Bildzeitung oder, sondern die finden sozusagen, dass das ein sehr ehrenwerter Beruf ist, die Amerikaner. Zu Ausländern sowieso. Die wollen also auch helfen. Also in Amerika als Journalist zu arbeiten, abgesehen von diesem ganzen Celebrity-Zeug, ist einfacher. Und dann eben, wie gesagt, so diese Harmlosigkeit. Keine Ahnung. Indem man auch nicht anfängt, ich diskutiere ja mit Leuten auch nicht. Also sozusagen, ich fange ja sozusagen JP nicht an zu erzählen, sozusagen, was der jetzt erzählt hat, fand ich aber ziemlich problematisch. Sondern ich versinke ja auch irgendwie mehr oder weniger in deren Welt, lass mich sozusagen, also mir fällt so eine Szene ein, ich habe mal bei der Fußball-WM in Japan, Korea, ein Porträt über Franz Beckenbauer geschrieben und bin mit dem so eine Woche durch Japan und Korea gereist und der hat mich immer sozusagen als den Halbchinesen vom Spiegel vorstellen. Weil ihm mein Name, Osang, klang für ihn irgendwie asiatisch. Und dann war ich irgendwie immer der Halbchinese vom Spiegel in verschiedenen Runden. Und ich habe dann irgendwie nicht gesagt, hören Sie mal nicht frech oder so, sondern irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich bin mehr oder weniger sein Maskottchen auf dieser Reise. Und das war irgendwie, damit konnte ich gut leben. Ja.
Wie weit kann man da gehen? Ist Kumpelei oder Randschleimen irgendwie gediehen?
Nein, ich würde nicht rumschleimen lassen. Sozusagen, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich natürlich schon versuche, dass Leute vergessen, dass ich Journalist bin. Haben wir als schreibende Journalisten natürlich auch viel bessere Karten als diese ganzen Fernsehfritzen mit ihren Tonmann und Lichtmann und Überboot. Sondern man reist dann irgendwie immer mit und dann irgendwann hört man bei Beckenbauer, weil dazu gehört ich einfach irgendwie mit dazu. Dann haben sie immer schon drüber nachgedacht, aber einen Platz braucht man noch, der Russland kommt ja noch mit, so ungefähr. Und das würde ich nicht erst anschleimen oder sonst wie betrachten, sondern das dient ja irgendwie dem Ziel, schon irgendwie eine Geschichte zu finden und so dicht wie möglich an die Leute ranzukommen. Also ich mache Leuten jetzt nicht irgendwie Komplimente, die ich nicht selber irgendwie empfinde oder versuche sie zu irgendwelchen Aussagen zu bewegen, sondern ich versuche möglichst eine natürliche Atmosphäre herzustellen, in der sich irgendwie niemand bedroht fühlt, in der sozusagen er selbst ist.
Wie viel von sich geben Sie denn oder
viel.
Erzählen Sie denn auch Freunden?
So? Ich erzähle viel von mir selbst. Also wenn sozusagen bei prominenten Beckenbauer war jetzt nicht so sonderlich an mir interessiert. Aber in Gesprächen erzähle ich oft viel von mir. Gerade wenn es um Probleme geht, zum Beispiel, die mich auch selbst sehr bewegen, wie zum Beispiel die Mühe-Text, den ich jetzt in diesem Jahr geschrieben habe für den Spiegel. Mit dem habe ich sehr viel auch über mich geredet und meine Erfahrung sozusagen mit dem mit der DDR und sozusagen mit dem Rüberwachsen im Westen, meine Erfahrung in Amerika. Auch viel auch darüber sozusagen, was ich empfunden habe, wie er seine Frau behandelt hat. Und also, da habe ich sehr viel erzählt, auch von mir. Viel gegeben. In manchen Gesprächen ist das, finde ich, wichtig und stellt eben auch diese Vertrautheit her, die man glaube ich, braucht, damit der andere auch von sich erzählt. Das Problem ist natürlich, dass das wieder im Moment des Verrates ist, meine Seite dann irgendwann rausfällt und nur noch seine Seite dasteht. Nein. Ja?
Also ich mich da manchmal auch frage, man kommt ja an so einen Punkt, wo man das ganze Geschehen durch seine Anwesenheit so beeinflusst, dass man sich fragt, inwieweit ist es jetzt noch das, was passiert, wenn man nicht da anwesend wäre. Sie, was ich meine? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die jetzt zum Beispiel ein paar länger geblieben sind, weil sie da waren. Zum Beispiel. Also ich hatte schon so Szenen, wo man dann quasi das Gefühl hat, es passieren Dinge jetzt nur, weil ich da bin, weil jetzt ein Journalist da ist.
Natürlich, also sicher, solche Sachen.
Und dann frage ich mich manchmal,
passieren vielleicht, aber die sind ja schwer einzuschätzen. Also man merkt schon sozusagen, dass man, wenn man in bestimmte Runden kommt und also unter Jugendliche hoch oder so, wow, der Spiegel ist da, dann rennen die alle zusammen und so. Klar, diese Dinge passieren natürlich. Die kann man ja auch irgendwie filtern. Ne? Das finde ich jetzt nicht so problematisch. Klar. Aber dass man die Welt beeinflusst, ist klar. Auch ich beeinflusse die. Wir haben nur den großen Vorteil. Also ich beeinflusse ja nur, wenn ich mein Notizbuch raushole. Oder wenn ich sage, Moment mal, Augenblick mal bitte, ich muss den Satz zu Ende schreiben. Das ist ja sozusagen, da greife ich natürlich in die Realität ein, immer. Und natürlich sitzen die sozusagen in diesem Biertisch auch länger, weil ich noch dabei bin. Und die reden über Dinge, weil ich ihnen Fragen nach bestimmten Dingen stelle. Das sind Sachen, die einfach passieren. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte geschrieben über so eine Schule, die ist noch nicht veröffentlicht, über so eine Schule, eine Waldorfschule, wo sich alle bekriegen. Und wenn ich dann in dem Lehrerkollegium mit denen sitze da zusammen, dann stelle ich die Fragen. Und sozusagen das Gespräch läuft nach meiner Regie. Das heißt, ich bin pausenlos dabei, um die Realität zu beeinflussen.
Es ging eben kurz um Sympathie von Fragen. Wenn irgendjemand wirklich sympathisch oder unsympathisch ist,
es gibt ja sozusagen diese landläufige Meinung, dass Menschen, die eben, dass man Verrisse besser schreiben kann als Elogen. Und das glaube ich nicht. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also ich schreibe Texte über Leute, die mir im Herzen sozusagen lieb sind. Das heißt dann noch lange nicht, dass sie den Text mögen, den ich schreibe. Da gibt es oft extreme Missverständnisse, sowohl bei den Leuten, über die ich schreibe, als auch bei den Leuten, die diese Texte lesen. Fast noch lieber als Leute, die ich nicht mag. Und Leute, die ich überhaupt nicht mag, über die schreibe ich nicht. Weil das ist total langweilig, finde ich. Wenn man überhaupt keinen... Es gibt dann immer so wieder diese, schreibt mal über Volkmusikanten irgendwie, habe ich schon 2-3 Mal gemacht. Und wenn ich sozusagen da keinen Aspekt habe, der mich irgendwie an jemanden interessiert, wo irgendeine Tragik zumindest in der Person ist, dann schreibe ich die nicht. Das finde ich irgendwie total menschenverachtend, irgendwo hinzufahren mit dem Vorhaben, irgendjemanden lächerlich zu machen.
Aber wie kommst du damit zurecht, auch dann manchmal als Verräter empfunden zu werden? Also von diesem Mädchen, die wir mal anders aussehen wollte,
wie kommst du
nicht damit zurecht?
Das ist schwer. Aber die Konsequenz, man stellt sich natürlich die Frage, welche Konsequenz hat das? Sozusagen, bei den Mädchen hat mich der Mann angerufen und gesagt, wenn meiner Frau was passiert, bring ich dich um. So, das hat er am Telefon gesagt. Und dann sitze ich am Schreibtisch und sage irgendwie für eine Stunde, dieser Beruf ist zu viel für dich. Sozusagen, weil er einerseits, er ist ja schizophren, er fordert mich einerseits sozusagen so dicht wie möglich an Leute heranzukommen, sie zu beschreiben. Und andererseits verletzt diese Dichtheit pausenlos Menschen. Die fühlen sich ins Licht gezerrt, irgendwie verraten und so weiter. Die eigentliche Konsequenz wäre ja Fiction zum Beispiel. Oder den Beruf aufgeben oder so. Und die andere, ist irgendwie weiterzumachen, zu versuchen, eben diese Probleme irgendwie auch produktiv zu machen in meinen nächsten Texten. Das ist total schwer. Also ich meine, natürlich stelle ich mir die Frage, was wäre passiert, wenn diese Frau jetzt am Wohngebiet irgendwie gesteinigt worden wäre oder wenn die sich das Leben genommen hätte. Was passiert dann? Na, was passiert mit jemandem? Wenn man Dinge total unterschätzt, Texte, die man irgendwie geschrieben hat, aus einer gewissen Haltung heraus, die missverstanden werden, die haben so eine schreckliche Konsequenz. Was passiert? Dann kann ich jetzt an diesem Tisch sagen, ich würde sofort meinen Beruf aufhören. Was ich habe vorhin gesagt, ich war in verschiedenen Situationen, wo ich darüber nachgedacht habe, diesen Beruf aufzugeben. Einerseits, weil ich selber mich in Gefahren begeben habe, die ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wo ich naiv irgendwo in Dinge drin gestolpert bin. Andererseits, weil ich Menschen verletze, die ich nicht verletzen wollte. Und auch weil sozusagen diese Angst, wenn die sozusagen die Druckmaschine anläuft, und klar wird, jetzt gehen diese Hefte raus, jetzt gehen die Missverständnisse los, sozusagen, mit der muss man ja auch erstmal immer wieder leben. Ne? Aber ich mag diesen Beruf auch sehr. Also, das wäre jetzt alle total, wirklich, der Beruf quält mich und teilweise und dann gibt es aber wieder so wunderbare, so schöne Seiten an diesem Beruf, Reporter zu sein. Nämlich immer wieder von vorne anzufangen, immer wieder loszufahren. Ich bin jemand, der sich eigentlich sehr, sehr gerne bewegt und ich bin gerne in Bewegung. Und dieses Losfahren irgendwie und so einen weißen Ausschnitt, so einen weißen Fleck auf der Landkarte irgendwie vor sich zu haben, den man jetzt nach und nach füllt, das ist ein unglaubliches Privileg für mich. Und in dem liebe ich auch sehr wohl. Das ist schwer.